Ja, ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Predigttext Gehorsam und Gewissheit. Und bevor wir in den Predigttext hineinsteigen, möchte ich natürlich mit einer Frage beginnen. Erstmal zu den Kindern. Wer war diese Woche ungehorsam? Wer war diese Woche gehorsam? Sollen wir das mal den Erwachsenen fragen? Ist auch interessant, ne? Diese Frage, die können wir uns persönlich genauso stellen. Wer war diese Woche gehorsam? Oder wer hat sich dabei ertappt, ungehorsam zu sein? Ungehorsam und Ungewissheit ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. Ich muss mich entscheiden, bin ich dem gehorsam, was ich gehört habe, oder ignoriere ich einfach das, was ich gehört habe? Und genauso ist auch Ungewissheit ein ständiger Begleiter bei der Krise jetzt. Mitarbeiter wissen nicht, was geschieht. Sie haben eine Ungewissheit. Sie wissen nicht, wie die Zukunft wird. Kinder genauso. Sie gehen durch die Schullaufbahn und sie haben eine Ungewissheit. Sie wissen nicht, was will ich werden? Und genau da befanden sich auch die ersten Christen im ersten Jahrhundert. Es ist und bleibt immer ein ständiger Begleiter unseres Lebens, diese Ungewissheit, dieser Ungehorsam. Und Johannes bekam den Auftrag, Menschen zu ermutigen. Er schrieb ihnen in ihre Ungewissheit. Er wollte ihnen helfen und er wollte ihnen aufzeigen, ihr dürft Gewissheit haben. Was für eine gute Nachricht. Wir müssen nicht in der Ungewissheit bleiben. Er zeigt uns eine Gewissheit auf. Und das Spannende ist, Johannes sagte nicht ihnen einfach, ihr dürft euch gewiss sein, weil ich Johannes das sage. Nein, er fordert sie heraus. Und das wünsche ich mir genauso auch von uns heute. Ich möchte euch nicht sagen, ob ihr euch gewiss sein dürft, sondern ich möchte euch herausfordern, lasst uns gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen und nach der Gewissheit suchen. Was gibt uns die Bibel als Maßstab, dass wir unserer Gewissheit gewiss sein können? Wir möchten gerne Gehorsam ausklammern. Gehorsam ist eine extreme Herausforderung. Wir möchten sofort die Gewissheit haben. Genauso wie wenn, wer ist Angestellter? Wer hätte nichts dagegen, den Lohn zu empfangen, ohne zu arbeiten? Ist okay, ne? Aber Johannes führt uns hier zu einer Herausforderung und stellt uns gewisse Tests vor. Genauso wie ihr Kinder in den Schulen immer wieder Tests erlebt, führt uns Johannes vor einigen Tests. Der erste Test ist der Test der Sündenerkenntnis. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, die ich schon mal gehalten habe. Aber bevor Johannes sie vor der Sündenerkenntnis stellen möchte, sagt er in Vers 4, dies schreibe ich euch. Warum? Damit eure Freude vollkommen sei. Das war sein Wunsch, das war sein Ziel des Briefes, damit die Freude in den Christen vollkommen werde. Dann lautet der erste Test, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes ist gegen die falschen Christen vorgegangen. Es gab die Christen, die gesagt haben, ich bin Christ, kennen wir vielleicht heute auch. Es gibt ganz viele Christen in Deutschland, es gibt ganz viele Menschen, die ein Kreuz tragen, es gibt ganz viele Menschen, die sich etwas drauf tätowieren lassen, die von sich behaupten, ich bin Christ. Aber Johannes stellt uns hier diese Herausforderung und diese Frage, bist du wirklich einer, der erkannt hat, dass du Sünder bist? Haben wir erkannt, dass wir ein Opfer brauchen für unsere Verfehlungen? Es ist für uns heute irgendwie komisch, darüber nachzudenken, dass für meine Schuld gesühnt werden muss. Aber im Alten Testament war das den Leuten total klar, besonders den Heiden. Sie durften niemals in diese Stiftshütte hinein, denn sie waren die Unreinen, es waren die Sünder. Und wenn sie doch hineingegangen sind, mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Das war ganz klar. Und ich sage, heute kannst du sehr gut ohne Gott leben, aber ohne Gott zu sterben, ohne Gott zu sterben und vor ihm zu stehen, ohne davor die Sündenerkenntnis zu haben, auf ewig verloren. Johannes stellt uns in dem zweiten Kapitel vor einem nächsten Test, der Test des Gehorsams. Und er schreibt da, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn wir sein Wort halten, dann erkennen wir, dass wir gehorsam sind. Ganz praktisch, Kinder, wenn Eltern euch etwas zusprechen, zurufen, hört ihr das? Schenkt ihr dem Gehör? Geht ihr dem nach oder nicht? Und ich wünsche mir, dass wir ermutigt werden, heute im völligen Gehorsam zu leben. Denn wir alle wünschen uns eine völlige Gewissheit. So wie Hiob es ausgesprochen hat, ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Genauso wie Johannes sich den falschen Christen gestellt hatte, möchte ich uns vor das Wort Gottes führen, nämlich in Vers 7 bis 8, 1. Johannes Kapitel 2 von Vers 7 bis 8. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Als ich mir diese Stelle durchgelesen habe, da kam mir auf einmal ein Widerspruch. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Und dann sagt er, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Und dieser Gedanke ließ mich zurückführen nach dem Johannesevangelium, Johannes 13, Vers 34, wo Jesus mit seinen Jüngern geredet hatte. Er sagte zu ihnen, ein neues Gebot gebe ich euch. Was? Dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr Liebe untereinander habt. Was war das Ziel dieser Herausforderung? Jesus wollte ihnen klarmachen, es ist nicht umsonst, dass ihr Liebe untereinander habt. Denn er führt weiter und sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und genau das traf mich, vor einigen Wochen in meinen Gedanken. Als ich darüber nachdachte, über einige Dinge, die in der Gemeinde sind, über Beziehungen. Und da habe ich mich ertappt bei meiner Gleichgültigkeit zu meinen Geschwistern. Und wo ich mir diese Frage stellen musste, Jesus ist für mich gestorben. Jesus hat alles für mich gegeben. Jesus ist mir hinterhergegangen. Er hat für mich bezahlt, einen teuren Preis. Und er gibt mir die Aufgabe, meine Geschwister zu lieben. Und ich nehme das Recht heraus, gleichgültig zu sein. Gleichgültig über die Geschöpfe, die er geschaffen hat, denen er nachgeht, die er so sehr lieb hat. Er hat nicht nur einfach gesagt, ich liebe euch. Er hat bezahlt. Und da ist mir so klar geworden, er möchte genau das Gleiche, wie ich euch geliebt habe. Wo begann das? Schon bei der Entscheidung, auf die Niederungen der Erde zu gehen. Christus hat sich entschieden, für den Menschen da zu sein. Christus ist gekommen als Licht auf diese Welt, hinein in eine Finsternis zu leuchten. Und was ist passiert? Sie haben ihn nicht erkannt. Sie lebten in einer Finsternis, sie waren verblendet. Sie haben das Licht Jesu Christi ignoriert. Sie wollten es nicht. Das alte Gebot ist das Gebot der Nächstenliebe. Das neue Gebot ist das Gebot, einander zu lieben. Liebt untereinander. Das Nächstenliebe kann oder die Nächstenliebe können Menschen ausleben, die nicht mit Gott in Beziehung stehen. Sie können eine Menschenliebe ausleben, die Liebe zum Nächsten, gut zu sein, nett zu sein, für den anderen auch mal zu sorgen. Aber hier verschärft Jesus nochmal das Gebot und sagt, liebt wie? Wie ich euch geliebt habe. Das ist eine göttliche Liebe. Eine Liebe, die wir nicht von uns heraus fabrizieren können. Es ist eine Liebe, die er durch uns wirken möchte. Und ich musste über die Definition von Hass und Liebe nachdenken. Genau da, wo ich mich ertappt hatte. Wenn wir über Hass nachdenken, was denken wir dann sofort? Über Krieg, Mord, Totschlag, Kain und Abel. Aber Hass beginnt in meinen Gedanken, in meinem Herzen, wenn ich schon eine Abneigung dir gegenüber zulasse. Diese Abneigung wächst und es entsteht eine Ablehnung. Diese Ablehnung erfährst du auf einmal in unserem Miteinander. Oder vielleicht sind wir diejenigen, die sich schwer mit dem anderen freuen können, die eine Missgunst erleben, die Freude nicht erleben, wenn der andere etwas Gutes empfängt. Die Definition biblischer Liebe ist weitaus größer. Und lasst uns da ins Wort weitergehen. Da finden wir es heraus, was die biblische Definition von Liebe ist. Wir dürfen es hier nicht verwechseln. Die Nächstenliebe und die Liebe untereinander. Vers 8 und 9 ist eine Vorlage für Vers 9 und 11. Und da gibt uns das Wort Gottes eine erneute Prüfung, woran wir uns prüfen können, ob wir wirkliche Gewissheit haben können. Da heißt es, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wenn du sagst, dass du im Licht bist, dann bist du eins bereit. Du bist bereit, in das Licht Gottes hineinzugehen. Wisst ihr, und was das Licht Gottes macht? Es deckt meine und deine Sündhaftigkeit auf. Es ist nicht einfach, in dieses Licht hineinzugehen, denn dort bleibt nichts verborgen. Aber das Gute ist, wenn wir in dieses Licht hineingehen, dann erkennen wir, wir sind sündig, wir brauchen Gott. Es ist nicht eine Verdammung, sondern ein Ausweg. Wir dürfen in diesem Licht erkennen, es gibt einen Ausweg. Es ist Jesus Christus, es ist sein Opfer. Gottes Wort zeigt uns auf, es ist ein Missverständnis, wenn wir sagen, wir wandeln im Licht und hassen doch meinen Bruder. Und genau das erleben wir immer wieder. Wir erleben immer wieder Menschen, die sagen, ich bin Christ, ich liebe Jesus. Aber achte mal darauf, wie sie über Mitmenschen reden. Oder auch bei uns persönlich, achtet mal drauf, wie reden wir über unsere Nächsten? Wie denke ich über meinen Nächsten? Ich glaube, dass dieser Text hier jeden auf den Prüfstand stellt. Und ich wünsche uns da wirklich Gottes Gnade, dass wir uns auf den Prüfstand stellen lassen. Denn die Güte und die Gnade Gottes geht uns hinterher. Sie jagt uns nach. Das Wort Gottes trifft dich heute in deinem Leben und fragt dich, möchtest du mir gehorsam sein? Es ist mein Wille, dass ihr untereinander liebt. Vers 12 geht es weiter mit einer Aufstellung von Kindern, Vätern und jungen Männern. Da heißt es, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Johannes schreibt hier an alle, die Buße getan haben. Buße getan haben für ihre Sünden. Die Sünden wurden denen nicht vergeben, weil sie es verdient haben. Das war das große Geheimnis. Christus ist nicht gestorben nur für bestimmte Leute. Christus ist wirklich für alle Menschen gestorben. Und es war sein Wille. In 1. Timotheus 2,4 können wir das nachlesen. Da heißt es, welcher will, dass alle gerettet werden sollen. Es ist ein Gott, der sich offenbart und zeigt sich auf, ich gehe euch nach. Ich will, dass ihr gerettet werdet. Johannes möchte uns mit diesem Bibeltext aufzeigen, du darfst dir deiner Gewissheit gewiss sein. Und das finde ich so ermutigend. Ich erlebe das auch immer wieder, wie Menschen zu mir kommen und fragen, wie kann ich mir meines Glaubens, dass ich Kind Gottes bin, gewiss sein? Wir dürfen sie auf den ersten Johannesbrief hinlenken. Wir müssen nicht ihre Gewissheit zusprechen. Wir dürfen sagen, das Wort Gottes gibt uns einen Leitfaden, wo wir uns selber überprüfen dürfen. Und wo wir feststellen dürfen, bin ich wirklich bereit, Sünde zu erkennen, gehorsam zu leben und dann letztendlich mich der Gewissheit freuen. Menschen haben manchmal Zweifel in dem Chaos, wo so viele Christen sich ausgeben. Ich bin Christ. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du ermutigt wirst. Und die gesunde Folge ist, dass wir gehorsam aus Liebe leben. Es ist nicht etwas, was Johannes uns hier auffordert. Du bist Kind Gottes und jetzt musst du gehorsam sein. Ihr Kids, ihr kennt das vielleicht von uns Eltern oder die Kinder von den Eltern. Wir neigen oft dazu und wir fordern von den Kindern ein Gehorsam. Aber dieser Gehorsam ist ein freiwilliger Gehorsam. Dieser Gehorsam entsteht aus der Beziehung. Christus hat für mich bezahlt und deswegen möchte ich gehorsam leben. Vers 13 heißt es weiter: Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Zum einen schreibt Johannes an die Väter. Und er spricht ein Lob aus und sagt: Ihr Väter, ihr habt den erkannt. Den, der von Anfang an ist. Zum anderen werden die jungen Männer hier angesprochen, die den Bösen überwunden haben. Und die Kinder, die, die den Vater erkannt haben. Dieser Abschnitt soll uns ermutigen, es gibt einen Prozess des Wachstums. Ich wachse in dem, was ich erkannt habe. Er soll uns ermutigen, egal wo ich heute stehe, erkenne ich heute, dass ich vielleicht ein Kind bin im Glauben oder erkenne ich, dass ich ein junger Mann bin oder ein Vater, möchte uns dieser Text ermutigen, dass wir darin bleiben. Wir finden aber auch eine Ermutigung, nicht dort stehen zu bleiben. Wenn ich erkannt habe, ich bin ein Kind im Glauben, dann dürfen wir uns ausstrecken, Väter zu werden oder zu bleiben. Wenn wir durch das Alte Testament gehen, dann haben wir einige Stellen, wo sich Gott zu erkennen gegeben hat. Und die Stelle aus 2. Mose 6, Vers 7, da heißt es, und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Das Volk Gottes damals durfte erkennen. Es ging um die Befreiung, ja. Aber Gott wollte, dass durch diese Befreiung Menschen erkannten, wer der Herr ist. Und genauso eine Parallele dürfen wir erkennen, wer dieser Gott ist, wenn er mich aus der Tiefe herausgezogen hat, aus der Sünde. Darf ich erkennen, das ist mein Gott. Genauso wie damals die Ägypter erkennen durften, das ist der Herr Gott der Israeliten, dürfen die Menschen um uns herum erkennen, das ist der Gott, der sie befreit hat. Das Erkennen hat nicht nur eine Botschaft nach außen hin, sondern das Erkennen ist auch wichtig, um geistlich zu reifen. 1. Petrus 2,2, da bedient sich Petrus an einem Bild, genauso auch wie Johannes, und schreibt: Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Johannes und Petrus bedienen sich hier an einem natürlichen Bild. Petrus beschreibt das Bild eines Säuglings, was schreit nach der Muttermilch. Johannes benutzt ein ähnliches Bild. Ein Kind, junge Männer und die der Väter. Ein Kind ist eine natürliche Ausrichtung. Es schreit, es will diese Milch haben. Und da wünsche ich uns, dass wir ermutigt werden, wenn du dich erfreut hast, ich bin Kind Gottes, dann dürfen wir wachsen. Wir dürfen nach dieser unverfälschten Milch greifen, das Wort Gottes. Das ist das Einzige, was uns wachsen lässt. Und das ist das, was wir nicht nur im Natürlichen erleben dürfen, sondern auch im Geistlichen. Kinder im Glauben, die in seinem Wort lesen, studieren und wirklich begierig danach suchen, was will Gott von mir, wachsen heran zu jungen Männern, wachsen heran zu Vätern. Drittens, wir werden ermutigt in dem, wo es heißt, dass wir den Bösen überwunden haben. Ist das so? Ist das wieder ein Widerspruch? Bedeutet das, dass wir keine Sünde mehr tun? Wer tut von euch keine Sünde mehr? Einige haben gezuckt, sie wollten aufheben. Aber genau das ist das, was wir oft denken. Genau da bleiben wir stehen in der Verdammung. Das ist doch genau das, was Johannes am Anfang gesagt hat. Wer sagt, dass er keine Sünde mehr tut, der ist ein Lügner. Hier haben wir davon gelesen, dass wir nicht das Böse überwunden haben, sondern den Bösen. Wir werden hier praktisch nicht ermutigt, mutwillig zu sündigen, sondern dass, wenn wir gesündigt haben, dass wir zurück zum Kreuz gehen, dass wir erkennen, ich habe wieder gefehlt, dass wir es bekennen, dass wir es ins Reine bringen dürfen. Aber wir dürfen dem Teufel sagen, ich habe den Bösen überwunden. Das ist das, was wir durch Christus tun dürfen. Der Teufel kann mir nicht meine Heilsgewissheit nehmen. Das ist das, was er hier uns schreiben möchte. Ihr habt den Bösen überwunden. Diese Gewissheit kann er euch nicht rauben. Mein Ziel ist es, oder war es heute, mit der Predigt, euch auf diesen Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, bin ich einer, der wirklich die Sünde erkannt hat, die Sünde in meinem Leben erkennt? Bin ich einer, der sich wirklich danach ausrichtet, Gehorsam praktisch auszuleben? Und bin ich einer, der wirklich liebt? Liebe ich meinen Nächsten, damit die Welt Jesus erkennt? Ich möchte uns ermutigen, ins Licht zu gehen. Ins Licht zu gehen, damit wir Licht sind in dieser Welt. Christus kam als Licht auf diese Welt. Das war seine Mission. Wir können aber kein Licht sein, wenn er nicht in uns ist. Jesus sagt von sich aus, ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Und ich möchte uns ermutigen, zu diesem Jesus zu gehen, in das Licht, das die Finsternis in uns vertreibt, das durch uns scheinen möchte, damit Menschen gerettet werden, dass sie zur Buße kommen und gerecht vor Gott stehen können. Lasst uns aufstehen und wir beten zum Schluss.